Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Hallöchen und herzlich willkommen. Die Schwingtüren haben wieder geöffnet und der literarische Saloon ist bereit für seine Gäste. Und an den Mikrofonen sind, wie Tim in unserem schönen Intro erwähnt hat, jetzt fällt mir eigentlich ein, wieso stellen wir uns eigentlich auch nochmal selbst vor? Also hier ist Karin in Frankfurt und
Christian in Berlin. Aber es wurde uns irgendwann mal gesagt, dass wir uns nochmal persönlich vorstellen sollen. Also ja, haben wir dies jetzt mal wieder getan.
Machen wir eigentlich immer. Das hat uns, guten Tag, lieber Christian. Das hat uns wahrscheinlich irgendwann mal jemand vor 5 Jahren erzählt, dass man das tun soll, und wir machen es dann trotzdem einfach wieder. Aber es ist eigentlich vollkommen widersinnig, weil wir werden ja so wunderbar anmoderiert. Naja, egal.
Vielleicht lassen wir es zukünftig weg oder auch nicht.
Oder auch nicht. Mir fiel übrigens auf, dass ich, glaube ich, das letzte Mal auch begrüßt habe. Das heißt, du musst jetzt die nächsten beiden Male begrüßen oder eigentlich
ich,
immer.
Ich glaube, das kriege ich hin.
Das glaube ich auch. wobei, ich meine, ich bin mir nicht so sicher. Liebe Leute, mit dem Herrn Raabe habe ich nach der Aufnahme des letzten Podcasts habe ich eine glasklare Arbeitsanweisung verteilt, was die heutige Aufnahme und den Inhalt der heutigen Aufnahme betrifft. Ja? Also der Titel war klar: preisgekrönte Literatur, Preisträger aus dem Jahr 2024.
Ach so.
aber
blöd,
egal.
Dass ich unsere Gespräche hinterher nicht auch noch aufnehme, dann könnte ich mir das wenigstens nochmal anhören. Ich bin in die Tiefen der Annalen gegangen, weil ich, glaube ich, mit dem richtig seriösen Krempel nicht klarkomme.
Ja, aber hättest du den vermeintlich richtig seriösen Krempel denn auch gelesen?
Also den vermeintlich richtig seriösen Krempel habe ich noch nicht ganz fertig gelesen, aber ich lese ihn durchaus mit einem gewissen Genuss.
Okay, aber bevor wir damit loslegen, müssen wir vielleicht erst nochmal über andere Dinge sprechen. Also zum Beispiel, lieber Christian, wie geht es dir?
Ja. Mir geht es ganz gut und ich habe, glaube ich, heute sogar schon was gegessen. Und möchtest du sonst noch was wissen?
Also wir nehmen um 17:45 abends auf oder am späten Nachmittag, je nachdem. Da finde ich es jetzt wirklich ehrlich gesagt bemerkenswert, dass du eine erste Mahlzeit schon erwähnst. Also
halt ja, aber wenn ich mich recht erinnere, ist das auch eine dieser Standardfragen, die gerne mal in eben jener Geschichte so vorkommen.
In welcher Geschichte?
Über die wir womöglich gerade sprechen.
Na, achso, oh mein Gott, ja, das war jetzt Metatext und zwar so Meta, dass es keiner von uns beiden verstanden hat. Also ich habe auch nicht verstanden, also du hast verstanden, aber so, ich habe es nicht so gemeint. Ich wollte mich jetzt wirklich tatsächlich nach deiner aktuellen Befindlichkeit erkundigen und wollte da irgendwie wissen, gibt's was Neues, hast du aufregende Dinge erlebt, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben.
Du möchtest das also wirklich aus ernstem Interesse deiner Person an meiner Person wissen und nicht infolge einer Thematik, die wir noch besprechen werden. Ja, grundsätzlich geht's mir gut. Ich bin heute so insgesamt so ein bisschen malat, aber das liegt wahrscheinlich eher am Sushi von gestern oder so, keine Ahnung. Oh. Ja, weiß auch nicht. Also eigentlich kann es das auch nicht sein, aber ich frage mich auf der anderen Seite, woher soll es denn sonst kommen? Und deswegen ist der Sushi jetzt schuld. Punkt.
Naja gut, irgendjemand muss ja Schuld haben.
Genau,
ist ja immer so.
Richtig, das ist immer wichtig. Ja. In Deutschland ist immer wichtig, wer Schuld hat.
Ja, wir nehmen ja jetzt ziemlich genau eine Woche vor Veröffentlichung dieses Podcasts auf. Mhm. Deswegen ist es jetzt gerade so, dass ich mehr oder weniger frisch von der Leipziger Buchmesse zurückgekommen bin.
Genau, das wollte ich nämlich zurückfragen, wie es dir denn danach jetzt so geht.
Ja, ich muss ja sagen, ich war ja nur einen Tag dort. Mhm. Also ich habe einen Tagesausflug gemacht. Ich bin um 6 Uhr in den Zug gestiegen morgens und bin dann erstaunlich früh gegen 10 schon wieder nach Hause gekommen, weil das also allein über die Rückfahrt muss ich gleich nochmal abenteuerliche Dinge erzählen. Da sind ja Sachen passiert, was die Bahn wieder gemacht hat. Die Bahn hatte tatsächlich, die ist mit 11 Minuten Verfrühung angekommen.
Ja, okay. Und hat dann angehalten, um wenigstens pünktlich zu sein.
Das weiß ich nicht. Also ich meine, an meinem Bahnhof war sie 11 Minuten früher da. Ich hoffe mal, dass sie dann dort gewartet hat, falls Leute ja weiterfahren wollten und irgendwie nicht damit gerechnet hätten, dass ein Zug früher kommt. Also das habe ich aber nicht weiter beobachtet, weil ich bin dann einfach in die U-Bahn gesprungen und war dann bei der regulären Ankunftsuhrzeit war ich dann schon zu Hause und dann war mir eigentlich auch alles andere total Banane und egal.
Ja, kann ich verstehen.
Ja, weil ich war dann einfach auch wirklich platt. Also das war dann schon ein sehr langer Tag mit sehr vielen Messekilometern.
Das muss man wollen, ja.
Schlechter Luft und das muss man echt wollen. Und ich habe dann festgestellt, es ist also die Messe und wir werden, glaube ich, keine Freunde mehr in diesem Leben.
Also insgesamt die Leipziger oder?
Nö, insgesamt das Konzept Messe und ich. Ah. Also so Großmessen. Ich will das jetzt, also ich meine, es war total schön. Es war wieder super schön, ganz viele Kolleginnen zu treffen, ganz viele nette Leserinnen und Bloggerinnen. Mehrere Menschen haben sich nach dir erkundigt. Mhm. Haben es sehr bedauert, dass du nicht da warst. Ich habe es natürlich auch sehr bedauert, weil wir hätten bestimmt lustige Sachen gemacht.
Da hast du absolut recht, ja. Irgendwie war mir das nicht gegeben. Und ich muss jetzt tatsächlich dazu sagen, also das, was du jetzt schon so vage angearbeitet hast, mit der Befindlichkeit, du wächst damit in mir eine gewisse Erleichterung. Weil ich habe mich irgendwie schlecht gefühlt, dass ich mit diesen großen Messen eigentlich inzwischen gar nicht mehr so viel anfangen kann.
Ja, dann brauchst du dich nicht schlecht fühlen.
Okay, danke.
Es ist wirklich, ich finde, das war der totale Wahnsinn. Ich bin, es lief ja mit der Bahn alles so grandios. Ich hatte ab 10 Uhr Standdienst am Delia-Stand und dann wusste ich schon, egal wie es läuft, es wird extrem sportlich, denn offiziell ist ja die Öffnung erst auch um 10 Uhr, ja?
Also ja, stimmt, du hast ja kein Ausstellerticket wahrscheinlich gehabt, wo du früher reingekonnt hättest, ja.
Also ich hatte einen großen Standortvorteil hatte. Ich hatte ein Presseticket, weil ich ja immer noch meinen Presseausweis habe und deswegen konnte ich mit einem Presseticket dann reingehen und da durfte man dann schon um 9:45 rein.
Ja, das ist
auch
nicht schlecht.
Durch den Presseeingang, der ja sowieso nicht so bevölkert ist, glücklicherweise. Ja. Aber das war der Wahnsinn. Ich bin, der Zug hat mich auch bei der Hinfahrt überrascht, denn er machte einen Halt am Messebahnhof. Und da bin ich natürlich nicht bis zum Hauptbahnhof weitergefahren und dann in die überfüllte S-Bahn gestiegen, sondern bin mal direkt ausgestiegen. Da war ich also schon um 9:15 an der Leipziger Messe und dachte mir, das ist ja toll, bis ich dann runtergelaufen bin und mir dachte, das ist ja krass. Ich meine, es war Freitag, es war eine Stunde vor Öffnungszeit der Messe und es waren Völkerwanderungen, die da schon hinmarschierten, beziehungsweise dann mit den Straßenbahnen dorthin gekarrt wurden. Das war der totale Wahnsinn. Also es waren Menschenmassen, Menschentrauben, die sich da vor diesen Eingängen drängten. Also ich konnte ja, wie gesagt, also wenn ich jetzt durch diesen normalen Eingang hätte gehen müssen, ich glaube, ich wäre direkt wieder umgedreht. Ich hätte da keine Lust gehabt. Aber egal, ich konnte dann glücklicherweise dann durch den Presseeingang reinschlüpfen und dachte mir, da kann ich ja jetzt ganz gemütlich zu dem Delia-Stand gehen, bis mir dann auffiel, ja, auch die Presse darf erst halt kurz vorher rein, also immerhin nicht 10, sondern 9:45. Also da stand ich dann irgendwie so, ja, eine halbe Stunde halt dumm rum, aber in der Pole-Position und konnte dann also zügig durchmarschieren bis in 4:30 und hatte dann eben diesen Standdienst zwei Stunden lang. Und da kamen dann schon ganz viele Leute und habe schon ganz viele andere bekannte Gesichter getroffen. Das war dann wirklich nett, aber das ist dann voll geworden. Du wirklich um 11 war da die Hölle los. Gut, um 11 hatte auch Mara Wulff Signierstunde und Meet & Greet am Stand.
Ja.
Aber hey, ehrlich, und da dachte ich mir, Leute, Es ist, also ich meine, ich darf das, glaube ich, gar nicht laut sagen. Ich mache mir hier meine ganze Reputation kaputt, wenn ich sage, hey, bleibt doch einfach zu Hause, geht in euren Buchladen, kauft da ein Buch und gut ist. Aber.
Oh, also, ja. Was soll man sagen? Also es ist tatsächlich die Menschenmassen und mich vor allen Dingen innerhalb dieser Menschenmassen von A nach B bewegen zu müssen und nicht vielleicht den ganzen Tag an so einem Stand zu sein und von vielen Leuten besucht zu werden. Ja, das war ja das, was mich tatsächlich bei dem Autorensofa wirklich, was mir viel Spaß gemacht hat und weshalb ich, auch wenn sich der Stand ja so direkt an dem Rand befand und man also im Prinzip relativ schnell auf die Agora in Frankfurt raus konnte und Dinge und Sachen machen konnte, aber ich wollte eigentlich von dem Stand gar nicht weg, weil ich wollte mich durch dieses ganze Gedränge gar nicht bewegen. Ja,
ja. Ja, also ich weiß auch nicht, das hat auch Vor- und Nachteile. Ich habe ja dann auch viele Kolleginnen besucht, die ja eigene Stände hatten oder so Gemeinschaftsstände, zum Teil wirklich in beeindruckenden Dimensionen und mit noch beeindruckenderen Kosten verbunden, aber also wirklich spektakuläre Dinge, die waren dann auch überrannt von Menschenmassen, die haben, also, und da hätte ich mir nur gedacht, ich würde da ja, ich weiß auch nicht, ich würde, glaube ich, Panik kriegen. Aha. Es würde mich einfach von A bis Z nur stressen. Naja, Also so war ich dann in meinem wirklich höchst misanthropischen Charme, habe ich dann auch meine beiden Meet and Greets absolviert, zu denen sich doch ein paar Leute getraut haben. Jetzt nicht so irre viele, aber immerhin ein paar waren sehr mutig. Also vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich habe mich wirklich gefreut, aber es ist mir, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Also ich glaube, so die kleinen Messen, die schaffe ich vielleicht noch eher, aber so diese großen, also naja, gut.
Ich habe letztens, habe ich eigentlich auch mehr durch irgendwie, glaube ich, Insta-Posts von Leuten, mit denen ich auch mal auf irgendwelchen anderen kleineren Messen, Cons, wie auch immer war, gesehen habe, dass also wohl in Elmshorn, ja, es wohl so gewesen sein soll, die haben da wohl das erste Mal eben in so einem auch Bürgerhaus, glaube ich, eben so eine lokale Messe gemacht und waren auch vollkommen davon überfordert, dass wie viele Leute da waren und rein wollten, sodass es wirklich so war, dass Leute 2 Stunden gebraucht haben, um reinzukommen.
Ach du liebe Güte.
Ja, und da sage ich mir dann, also es ist wirklich erstaunlich, wie interessiert die Leute offensichtlich eben regional auch dafür sind. Und deswegen bin ich jetzt auch mal gespannt, weil ich ja jetzt Ende April tatsächlich auch mal wieder zu einer Kleinstmesse, und zwar zu der ersten Parbuko, also zur Parchima Buch- und Comic-Messe, gehen werde. Also es wäre mir jetzt recht, wenn da ähnlicher Andrang wäre, weil das ja auch bedeutet, die Chance auf mehr Gespräche und dementsprechend auch mehr Leute, die ich für meine Bücher interessieren kann, fände ich jetzt nicht schlecht.
Ja, und da habe ich eben festgestellt, ich will gar nicht mit den Leuten über meine Bücher reden.
Ich will einfach nur, dass sie die kaufen.
Ich will eigentlich nur, kauft sie und...
Ja, ich würde es, also, kriegst du so vielleicht hin. Ich muss noch reden. Ja, aber, und ich mach's ja auch gern.
Ja, du machst es gerne, ich weiß schon. Ich weiß auch nicht, ich keine Ahnung, ist da irgendwas falsch mit mir? Läuft da irgendwie synaptisch da irgendwie was falsch? Aber ich muss mir wohl eingestehen, dass das jetzt nicht die Traumkombination ist, ich und Menschenmassen. Also ich kann das schon mal für einen Tag, aber mehr, wirklich, es hat mir dann, weil dann ganz viele kamen, wollen wir nicht vielleicht nächstes Jahr mal auch einen Gemeinschaftsstand machen und ich, nee.
Und ich hab tatsächlich jetzt, nachdem ich das alles immer so gesehen und gehört habe von all den Leuten, die da so in die Richtung gefahren sind, habe ich mir so gesagt, also alleine, das würde ja nun gar nichts bringen, weil so einen kleinen Stand, den ich mir, wenn überhaupt, noch leisten wollen können würde oder so, das bringt ja gar nichts. Also muss man ja dann so einen Gemeinschaftsstand machen, was ich auf der anderen Seite auch gar nicht schlecht finde, weil dann hast du eben mehrere Leute, die sich auch gegenseitig mal vertreten können, kurz, wenn man eben vielleicht mal in die gekachelten Nebenräume muss oder so. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich die Befürchtung, dass ich dann hinterher sage, um Gottes Willen, ich will das nicht nochmal.
Ja, also wenn du mich fragst, ich sag nein. Ich habe heute auch schon mehrfach nein gesagt.
Okay.
Und ich habe so ein bisschen, weißt du, auf der anderen Seite habe ich dann natürlich hier, leide ich dann natürlich auch an FOMO, Fear of Missing Out. Ich könnte ja was verpassen. Ich könnte ja verpassen, dass ich reich und berühmt werde, wie Vera Nentwich immer so schön sagt.
Ja.
Könnte ja verpassen, dass ich tatsächlich mit wirklich, ja, weiß ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich verpassen könnte. Weil ich will das alles nicht.
Ja, ich und ich bin zum Beispiel auch kein Mensch, der dann irgendwie, wenn ich irgendjemand Bekanntes da sehe, dann auf diese Person zugehe und ach, können wir ein Selfie machen oder irgendwie sowas in die Richtung. Das bin ich nicht. Dazu bin ich viel zu eigentlich schüchtern, was das angeht. Ja. Und deswegen, ja, bin ich da wahrscheinlich wirklich auch nicht als Messebesuchender geeignet.
Ja, das ist eben auch das Ding. Wenn ich dann eben meine andere Rolle sehe, ich bin ja jetzt nun auch nicht nur Autorin, sondern ich bin ja auch Leserin. Und wenn ich in meiner Funktion als Leserin über so eine Messe gehe, bin ich ja eigentlich noch überforderter, weil als Autorin habe ich ja wenigstens, da sehe ich ja noch irgendwie einen Grund.
Ja,
weil dann bin ich da,
richtig.
Um das, was ich ja auch nicht gerne mache, mich um meine Bücher vorzustellen und zu promoten oder was ich sehr gerne mache, mit Kolleginnen und Kollegen zu quatschen.
Aha.
Und was ich auch sehr gerne mache, weil es ist ja nicht so, dass ich Menschen hasse.
Nö,
also,
nein, richtig,
meisten,
sonst würden wir hier jetzt auch nicht schon seit fünf Jahren miteinander sprechen.
Das stimmt. Also ich liebe es wirklich, also so, ich fühle ja schon gerne Gespräche. Ich rede ja auch durchaus gerne über mich und meine Bücher, aber so in so einem 1:1 Gespräch, wo man auch so ein bisschen mehr Zeit hat, so wie in dem Podcast jetzt hier und wo man einfach auch irgendwie ein bisschen Mensch sein kann und nicht nur weiß es nicht, Objekt, Autorin, hast du eine Autogrammkarte, signier mir mal das Buch, können wir noch ein Selfie machen? Ja, können wir alles machen, aber irgendwie, weiß ich auch nicht, ich fühle mich da so fremd in dieser Rolle.
Komisch, ne?
Ja.
Ja, also, nur gut, wir sind offensichtlich dann doch eher die, Schreibenden halt, ja, die sich freuen, wenn sie eben diese Geschichten produzieren können und sich noch mehr freuen würden, wenn sich das dann irgendwie verselbstständigt irgendwie danach und die Leute davon automatisch erfahren würden und sich automatisch freuen würden und automatisch kaufen würden.
Ja gut, automatisch läuft ja leider gar nicht.
Nein.
Aber ich habe dann eben auch mit einigen Leuten geredet und ganz viele sind ja total beseelt, die sagen, wenn sie auf der Messe sind, das ist natürlich anstrengend, aber es gibt ihnen so viel Energie und Inspiration und dann ist es ja auch das Richtige. Ich finde auch, wenn es gut tut und wenn sie Spaß dran haben, dann muss man das unbedingt machen oder dann sollte man das auch nutzen. Meine Medien der Wahl sind halt was anderes. Also ich liebe es ja wirklich, diesen Podcast hier zu machen. Das finde ich toll, wenn wir uns irgendwie unterhalten und ich liebe es, meine Newsletter zu schreiben und dann auch mit Menschen dann im Zweifel so im Dialog dann auch anschließend zu kommen.
Ja, das wäre cool. Also da arbeite ich ja noch so ein bisschen dran. Aber du hast es ja jetzt gerade wieder mitgekriegt. Ich schwächele nur noch nicht. Alle zwei Wochen.
Nein, du bist sehr tapfer. Du bist sehr, sehr
bin
tapfer.
Ich tapfer, ja.
Christian.
Und ich fange auch schon an, mir während dieser zwei Wochen immer so kleine Notizen aufzuschreiben über Dinge, die eben einfach so passieren und die ich dann da so reinsetzen kann, um tatsächlich eben das zu machen, was du eben auch so als Idee gabst, quasi wie Briefe an leider etwas weiter entfernte, aber liebgewonnene Bekannte oder so zu schreiben.
Ja, genau. Ne, du machst das sehr schön. Ich bin sehr begeistert, lieber Christian, von deinem Newsletter. Ja, das baut sich alles auf. Also das ist halt alles ein Prozess und das sind die Dinge, die mir Spaß machen. Und ja, und ich meine, das Argument, was natürlich total valide ist, was ich auch ungefähr 37 Mal gefühlt gehört habe, ja, Messen werden ja immer wichtiger in Zeiten von KI, weil da sehen dann die Leute, dass sie es auch mit echten Menschen zu tun haben. Ja,
das okay, kann ich verstehe, was die meinen, ja.
Ja, also dass da eben wirklich Menschen aus Fleisch und Blut dastehen, die zumindest behaupten, diese Bücher geschrieben zu haben. Ich will jetzt nichts Böses unterstellen. Also ich, egal. Jedenfalls, das finde ich einen total validen Punkt. Aber ja Gott, ich meine, ich war halt schon immer so ein, wie soll ich sagen, so ein menschenscheues Gewächs. Ne? Also KI hin oder her.
So ist das eben, aber nur gut. Ich denke mal, mit diesem Thema KI-Produktion von Texten geht's jetzt ja eben so richtig los erst, hoffentlich. Und vielleicht wird's auch tatsächlich so, wie wir beide ja so grundsätzlich vermuten, dass das dann eher für die Leute interessant sein wird, die tatsächlich Schlagzahl brauchen. Die sagen, ja Gott, ist mir eigentlich relativ egal, wenn Trope und Personen irgendwie das alles irgendwie ähnlich sind. Und ich freue mich eigentlich schon darauf, dass ich weiß, dass zum Schluss es eben auf die Art und Weise sich löst. Aber ich finde es schöner, wenn es dann, oder mir reicht es, wenn eben das Setting immer ein bisschen anders ist, die Leute ein bisschen anders heißen, sich vielleicht auch ein bisschen anders verhalten und für mich ist das fein. Okay, auch gut. Ja, das sind dann eben sowieso nicht die Leute, die mit meinen Geschichten auf Dauer glücklich werden würden.
Ja, dafür übrigens, also völlig, das klingt jetzt für alle anderen total random, aber der liebe Christian hat in die hochgeheime Geheimakte des noch geheimeren Gemeinschaftsprojektes sein erstes Kapitel hochgeladen und ich habe mir gedacht, also ich meine, es ist mir dann irgendwann eingefallen, dass ich dass ich keine Lupe brauche, sondern dass ich meinen Monitor auch auf 200% zoomen kann. Weil ich meine, wie kommst du auf die Idee, eine 7,5-Punkt-Schrift für ein Textdokument zu verwenden? Hallo?
Das war, also sagen wir mal, glaub mir mal, ich habe es in 12-Punkt kopiert und habe bloß, bevor ich dann irgendwie die Segel gestrichen habe, es einfach in ein Google-Dokument reingeladen und habe ja nicht drauf geguckt, welche Schriftgröße der da draus macht.
Ich habe mir gedacht, ist das jetzt sein Ernst oder was? Also ja. Eine 7?
Eigentlich nicht. Soll ich es nochmal größer machen?
Nein, ich habe mir gedacht, ich bin ja, glaube ich, also mal abgesehen davon bin ich, glaube ich, ja fast die Einzige, die in diesem hochgeheimen Geheimordner überhaupt irgendwie im nennenswerten Stil Dinge macht. Also ihr lieben, die drei anderen, also inklusive Christian, die sich vielleicht berufen fühlen und die beiden anderen hören wahrscheinlich gar nicht zu, aber für den Fall das doch. Es sind noch Hausaufgaben zu machen.
Ja, nicht ja, ich weiß.
Nicht nur von mir. Ja gut, aber jetzt bin ich abgeschwiffen, geschweift. Wo war ich vorher?
Dass du nicht gerne mit vielen Menschen genau.
Dein Telefon klingelt.
Das ist jetzt unser Telefon, das klingelt. Ja, ausnahmsweise ja. Nicht deine Mutter.
Es klingelt wirklich exakt den gleichen Klingelton. Wer weiß, vielleicht ruft meine Mutter auch bei dir.
Das könnte natürlich auch sein. Hat sie meine Nummer? Wer weiß.
Wer weiß das schon.
Aber es könnte auch eine andere Mutter sein, ja. Die ist auch relativ die einzige, die hier noch anruft, ja. Also auf diesem Telefon.
Ja, naja.
Ja, ihr könnt mal wieder sehen, wir nehmen alles wieder live auf.
Ja. Jetzt habe ich völlig den Faden verloren, weil ich jetzt natürlich auch wieder falsch abgebogen bin. Egal, also jedenfalls, also die Buchmesse, ich will es abkürzen. Die Buchmesse war schön. Ich habe es überhaupt nicht bereut, dass ich hingefahren bin. Es war toll, all die Menschen, die ich getroffen habe, auch zu treffen. Ich glaube, ich war zu den meisten auch nett, hoffe ich jedenfalls. Und sollte sich jemand nicht nett behandelt gefühlt haben, dann war es keine Absicht, sondern da war ich einfach nur mit der Gesamtsituation überfordert. Kommt ja bei mir auch öfter vor, leider. Also bitte nicht persönlich nehmen und auch nicht, es ist garantiert nicht bös gemeint gewesen, sondern einfach nur, ja, sie hat es halt einfach nicht besser drauf, die Alte. Buchmesse, Klappe, Ende, würde ich jetzt sagen.
Oder? Haken dran, genau.
Haken dran.
So machen wir das.
Ja. Ach so, ansonsten, apropos sich in den Wald schreiben oder Dinge schreiben, die eine KI nicht könnte oder sowas.
Ja, genau, darüber hatten wir vorher gesprochen, das Thema KI-Texte. Genau.
KI-Texte. Ich schreibe ja gerade den dritten Teil von Highland Crime. Mhm. Und kann ich ja jetzt sagen, ich habe ja, er wird jetzt tatsächlich Der Tote im Whiskyfass heißen zwischendrin. Oha. Ja, also das hatte ich ja schon nach Band 1 angekündigt, dass Band 2 so heißen soll. Dann habe ich Band 2 aus Gründen ja irgendwie, habe ich ja
anders genannt und einen anderen Plot verfolgt.
einen gewissen autokratischen
Vollidioten
gemeuchelt. Und jetzt bin ich aber wieder zu meiner ursprünglichen Idee zurückgekommen. Also auch aus zwei Gründen, weil erstens will ich ja in Kirkby nicht ständig eine frische Leiche rumliegen haben. Das ist halt einfach nicht gut fürs Stadtbild. Das muss man jetzt schon mal so,
ja,
muss
ja, man schon richtig. Mal so sagen. Ist ja so ähnlich wie bei Barnaby, wenn man sich überlegt, wie viele Leute da immer pro Folge sterben. Da hat ja, glaube ich, selbst die Queen damals irgendwie mal gesagt, also wenn das so durchgezogen wäre, dann wären ja schon ganze Landstriche entvölkert.
Ja, also das ist, also das geht natürlich nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich jetzt mal einen historischen Fall. Und das klingt natürlich erstmal gut. Der Tote im Whiskyfass. Und der liegt da halt jetzt, Prost, der liegt da seit 150 Jahren drin. Das war auch eine bisschen eklige Recherche, muss ich sagen. Also
okay.
Herauszufinden, in was für einem Zustand sich ein verblichener menschlicher Körper nach 150 Jahren in einem Whiskyfass befindet, war nicht lecker. War nicht lecker.
Hast aber du direkt Fotos auch angezeigt, also so quasi Bildmaterial angezeigt bekommen?
Nein. Also das dann glücklicherweise nicht, aber mir hat schon irgendwie, meine Fantasie war schon durch die sehr, wie soll ich sagen, plakativen Beschreibungen war die schon auf. Genau, also und dann habe ich mir gedacht, weil mein Leben ist ja ansonsten, wäre ja zu langweilig, wenn ich jetzt hier einfach einen normalen, also ich ist ja schon gar kein normaler Krimi, weil folgende Problematik, Mordopfer ist seit 150 Jahren tot, will heißen, wenn es nicht gerade eine paranormale Erzählebene ist, wird auch der Täter schon tot sein. Es ist keine paranormale Erzählebene, also der Täter ist auch tot, aber dann muss ich erstmal rausfinden, muss die Polizei dann trotzdem noch ermitteln, ja? Und tatsächlich muss die britische Polizei in solchen Fällen auch ermitteln, denn auch in Großbritannien, Mord verjährt nie.
Siehst du, dann hast du ja alles richtig gemacht.
Habe ich alles richtig gemacht, bleibt aber trotzdem halt die Problematik, wo kommt da die Spannung in die Geschichte?
Ach so, nun gut.
Also ich glaube, auch dieses Problem habe ich jetzt gelöst. Sehr aber gut. Ich habe mir noch einen neuen Fallstrick reingezogen, weil ich mir dachte, es wäre jetzt eigentlich irgendwie schon ganz cool auch zu wissen, über das Leben dieses Verblichenen was zu erfahren. Ja. Und dann eben nicht nur jetzt irgendwie über Tagebuchaufzeichnungen oder sowas, das kam mir jetzt dann einfach zu billig. Das heißt, ich habe jetzt einfach noch so eine historische Erzählebene gefummelt.
Was ist denn da los?
Ja, keine Ahnung, worauf wirklich garantiert niemand von meiner Leserschaft gewartet hat. Also exakt niemand. Weil ich weiß auch nicht, wahrscheinlich denken sich die Leute, jetzt dreht sie völlig durch.
Genau, jetzt fühlt sie sich zu höherem berufen. Der Buchpreis wartet schon sozusagen. Oder
ja,
nicht?
Du willst jetzt mit aller Gewalt auf unser Thema. Und
wir reden erst seit einer knappen halben Stunde. Also
ich habe einfach Angst, dass wir, wenn wir uns jetzt konkret auf unser Thema beschränken, dass die Sache sehr schnell vorbei sein wird, weil du ja nichts davon gelesen hast.
Ja, Mensch. Ich habe aber andere Sachen gelesen.
Ja, aber das.
Die
das
zumindest. Ist naja, also so ein Hauch von den Prämissen vielleicht mal gestreift haben.
Mhm. Na gut, also dann fangen wir jetzt einfach mal an, ja, oder? Haben wir einen Jingle oder haben wir irgendwie irgendwas Aufregendes?
Oha.
Möchtest du singen? Möchtest du?
Also da hast du mich jetzt wieder vollkommen. Wir könnten. War das? Jetzt ist sie tot. Nein, gut. Ja, also nein, das ist jetzt eigentlich so ein bisschen der falsche Jingle gewesen. Aber ihr Lieben, ja, wir wollten eigentlich über ganz bestimmte preisgekrönte Literatur sprechen. Ich habe das Thema jetzt etwas erweitert, aber das soll der Sache ja keinen Abbruch tun, oder? Denn du hast das in dem Titel auch nicht so ausdrücklich geschrieben. Also können wir das so machen.
Im Titel habe ich es nicht so ausdrücklich geschrieben, aber im
Briefing sozusagen, ja.
Ja, naja. Egal. Was? Also ich persönlich habe mit mir selbst in den letzten Wochen und Monaten eine kleine Challenge gemacht,
okay,
in der ich einfach beschlossen habe, ich möchte jetzt mal zwischen meinen ganzen kleinen Schokosnack-Romanen, die ich mir so zwischendrin immer reinziehe, brauche ich auch mal was Vollwertiges, Gehaltvolles und dachte mir, dann lese ich doch mal preisgekrönte Romane. Und ich habe preisgekrönt dann sehr eng definiert und habe mir schlicht und ergreifend prominente Preisträgerinnen, und das sind alles Frauen, aus dem Jahr 2024 vorgeknöpft. Ja? Also da, wo wir hätten einfach mal Literaturnobelpreis, wir haben Pulitzerpreis in den USA, wir haben den Booker Prize in Großbritannien und den Deutschen Buchpreis habe ich mir vorgeknöpft.
Fein.
Und es sind alles Frauen. Das finde ich schon mal besonders bemerkenswert und toll, dass irgendwie die preisgekrönte Literaturszene im Moment sehr, sehr weiblich ist. Und das allein schon finde ich bemerkenswert. Jo, und
das stimmt allerdings.
Ja.
Also weil es ja oftmals sonst eben auch so heißt, dass irgendwelche hier so Gremien, die für Preisvergabe zuständig sind, oftmals ja auch mit so einem gewissen Bias unterwegs sind.
Ja.
Und da ist es gut, dass da, also gut, jetzt könnte man ja auch wieder sagen, ja, wenn es aber nur Frauen sind, dann sind die ja auch parteiisch oder so. Ja, lassen wir das jetzt mal dahingestellt. Ich würde sagen,
dass die Frauen einfach besser sind.
Das könnte durchaus sein. Ich habe tatsächlich auch nur was von Frauen gelesen.
Siehste?
Ja.
Siehste?
Richtig.
Ist ja.
Und ich habe diese ganze Sache so ein kleines bisschen breiter aufgestellt. Ich habe mich, also mal abgesehen von dem Deutschen Buchpreis, den wir mehr oder weniger, also die Inhaberin des Deutschen Buchpreises mit ihrem Werk, die haben wir uns ja gemeinsam vorgenommen, auch wenn mir das zum Schluss nicht mehr so ganz bewusst war, egal. Aber ich habe mich dann, weil ich ja nun mal doch eher so der profane Genre-Mensch bin, mich dann eher in Richtung des Hugo Awards bewegt, der international für Science Fiction und Fantasy gedacht ist. Und ja, da habe ich mich dann so ein kleines bisschen getummelt, allerdings auch wieder so gestrauchelt kurz vorm Ziel, weil ich mich von einem Label habe blenden lassen und dann ausgerechnet den Roman einer bestimmten Autorin, der eben nicht prämiert wurde, sondern nur in den Top 5 war, gelesen, aber egal. Ich denke mal, der wäre durchaus auch ein Preis wert gewesen.
Mit Sicherheit. Wie willst du anfangen? Soll ich jetzt mal erstmal.
Du hast
hier
mehr, also insofern.
Das weiß ich nicht.
Fang
also,
du
ich
meine, an. Ja,
du
bestimmt.
Im Vorgespräch, wie du mich schon im Vorgespräch mit hier deiner wirklich unfassbaren Liste an wirklich quasi veralteter Literatur von 2015.
Naja, nur, aber sind wir doch mal ehrlich, Literatur hat doch kein Ablaufdatum oder sowas in der Richtung. Und ich hatte dich bloß versucht, darauf hinzuweisen, meine Liebe, dass auch wir durchaus schon den ein oder anderen Preisträger in unseren Readern oder so am Start hatten.
Ja, haben wir natürlich, weil wir haben ja hier so einen Bildungsauftrag gelegentlich.
Ja, gelegentlich. Also mal gucken, wie hoch der heute wird, aber dafür kannst du ja jetzt sorgen, dass jetzt die Kurve steil nach oben geht.
Ja, also letztes Jahr hat den Literaturnobelpreis die Koreanerin Han Kang gewonnen.
Stimmt.
Die mir erstmal auch jetzt nicht so irre viel sagte. Aber dann dachte ich mir, okay, es ist eine Frau, es ist eine Koreanerin, das ist sowieso schon mal cool, mal irgendwie andere Kulturen zu lesen, wo man sich wirklich so gar nicht auskennt. Und da habe ich mir dann ihr bekanntestes Werk vorgeknöpft. Ich glaube, das ist auch von 2015. Insofern nehme ich natürlich den Vorwurf dieser veralteten Literatur wieder zurück. Wobei natürlich der Literaturnobelpreis ja immer fürs Lebenswerk verliehen wird und nicht für einen Titel. Deswegen konnte ich mir dann was aussuchen. Schön. Und habe dann ihr bekanntestes oder bis dato bekanntestes Werk gewählt, das da heißt Die Vegetarierin. Mhm. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen in einer der früheren Folgen, deswegen halte ich mich da jetzt auch kurz. Also ich fand das Buch verstörend. Mhm. Ich glaube, es ist auch so gedacht gewesen. Aber und das ist ja jetzt eben, da will ich jetzt mal wirklich alle Vorurteile, die man gegen diese scheinbar so wahnsinnig hochgestochene Literatur hat, mal entkräften. Es las sich geschmeidig. Also es las sich jetzt mal ohne Schmerzen. Also ich meine, die Geschichte war hart, aber jetzt mal so diese, also viele sagen ja mal, das ist ja so schwer zu lesen. Nein, es ist nicht schwer zu lesen. Es ist wirklich gut zu lesen und die Geschichte ist halt ein bisschen krass. Ja? Also wie eine Frau, eine Ehefrau immer unsichtbarer wird und sich, ich glaube, das ist kein Spoiler, wenn ich sage, sie will sich quasi zu einem Baum verwandeln.
Aha.
Und letztlich wird sie magersüchtig und es ist also in drei Teilen geteilt, aus drei Perspektiven und es ist spektakulär beschrieben und erzählt und mitreißend und aber einfach total krass, diese Story. Also es ist wirklich eine krasse Story, aber ich fand es wirklich spannend, mal eben eine andere Kultur kennenzulernen, literarisch. Und natürlich, ich kenne mich jetzt auch in Korea nicht aus. Das ist ja doch eine ganz fremdere Kultur, als wir es hier in Europa kennen. Und auch ein ganz anderer Umgang mit Kunst und mit Literatur. Und das fand ich total spannend. Und deswegen war es für mich, es war jetzt hier, sag ich mal, kein Genuss im Sinne von, was für ein schönes Buch, aber es war, ich fand es total bereichert, das zu lesen. Also kann man machen.
Ja, siehst du, also sehr schön. Das ist nämlich tatsächlich auch ein, kann man schon wirklich sagen, Vorurteil, was ich persönlich gegenüber so preisgekrönter Literatur, erst recht dann, wenn da sowas wie Nobelpreis als Label dran steht, dass ich mir dann eben auch immer sage, naja, also das ist doch meistens so total abgehoben und würde ich da irgendwas für mich drin finden oder ist das eben so, dass, also so wie dieses berühmte Gedicht von Loriot, dass ich mir sage, ja, cool.
Also ich würde mal sagen, wer deine Bücher liest, ja, wird sich wahrscheinlich bei Han Kang irgendwie noch heimelig und wohl fühlen. Das ist nämlich nicht so abgedreht wie deine.
Ja, na okay, aber die kriegen auch keine Preise.
Nee, aber das ist eben genau, aber weißt du, was ich damit sagen will, das ist halt eben so diese Vorurteile. Ich habe die ja natürlich auch und ich habe ja immerhin Germanistik studiert, ja. Mhm. Und war ja trotzdem von diesen Vorurteilen geprägt und dass da sowas, weiß ich, irgendwie Thomas Mann, Günter Grass und sowas, das willst du ja eigentlich auch nicht so zum Vergnügen nebenbei immer mal wegsnacken.
Nicht
ja?
wirklich.
Aber das ist es nicht. Also das ist eine andere Liga und ich möchte nicht sagen, dass es jetzt irgendwie trivialer ist, ganz bestimmt nicht, also wirklich überhaupt nicht, aber ich würde es als konsumfreundlicher bezeichnen. Also man kann das wirklich, man sollte da seine Ängste und Vorurteile mal außen vor lassen und sich einfach mal ranwagen und sich überraschen lassen.
Okay, also zum Thema Bildungsauftrag haben wir da jetzt gerade in diesem Moment oder du hast da in dem Moment schon mal wirklich was Gutes geliefert, weil auf die Idee wäre ich tatsächlich nicht gekommen vorher. Vielen Dank dafür.
Ja, siehst du, jetzt habe ich wenigstens einen Menschen hier gebildet. Ja, ehe ich weiterbilde, bilde du doch mal. Senke ja, mal den.
Also,
mal das
um mal wieder zu mir Dilettanten zu kommen. Ich habe ein Buch gelesen, wo ich leider auch wieder falsch abgebogen bin, weil ich mich von einem Aufkleber sozusagen habe in die Irre führen lassen. Nämlich ist das die Autorin Anne Leckie. Und sie ist mit dem Buch, was ich gelesen habe, ausgerechnet nicht die Hugo-Preisträgerin geworden, sondern da war sie nur in den Top 5. Sie ist etwas früher Hugo-Preisträgerin geworden und das wiederum, naja, hat mich in die Irre geführt, aber ich habe mir dieses Buch dann auf jeden Fall gegeben. Es war, oh, wie soll man das beschreiben? Also es war durchaus eine Erfahrung.
Möchtest du vielleicht mal den Titel nennen?
Ja, dass die Leute und auf Englisch heißt der Translation State. Ich weiß gar nicht, ob es das Ding aktuell schon auf Deutsch gibt, weil es ist eben der Hugo-Preisträger von 2024 und bei Wikipedia stand noch kein deutscher Titel dazu. You never know. Also es ist durchaus also eher herausfordernd. Also das ist, ja, da wird das Thema Science Fiction durchaus auf eine Art und Weise betrieben, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt nicht so Military Science Fiction, wo irgendwie genau der Ionenantrieb bis ins letzte Schräubchen beschrieben wird oder so ein Gedöns. Es ist auch keine Space Opera in dem Sinne, aber es ist lupenreine Science Fiction, weil es eben von einer, ja, von einem Universum durchaus von Menschen besiedelten Planeten oder so spricht, also in so und so viel tausend Jahren, wenn wir jetzt so die nächsten Jahre überleben. Und wo es dann auch darum geht, dass also diese Menschen durchaus auch in Kontakt mit anderen Spezies halt kommen, weil die gibt's eben auch. Und ich habe mich immer gefragt, was dieser Titel so zu bedeuten haben könnte. Mhm. Und es kommt dann im Verlauf der Geschichte ja nicht ganz zu Anfang, also dann raus, dass es also eben eine andere Spezies gibt, also die nicht humanoid in, naja, wie soll man es sagen? Also ich wüsste gar nicht, glaube ich, wie die aussehen in dem Sinne, weil die benutzen menschliche Körper, um letztendlich in der Lage sind, mit Menschen interagieren zu können. Ja, mhm. Und deswegen, also das sind die sogenannten Translators. Und daher kommt das im Prinzip auch, weil, also, das ist sehr, es wird sehr viel auch um das Thema, naja, Politik und so ein bisschen Ränkespiele geht's da also auch ziemlich. Von diversen, inzwischen sehr diversifizierten, verschiedenen menschlichen Rassen, die irgendwo auf verschiedenen Planeten oder sowas leben und sich auch nicht ganz grün sind und so, über eben diese, oh Gott, wie heißen die? Verdammt, jetzt habe ich's. Priska, genau. Das ist eben eine, ich glaube, es kam nie so richtig raus, wie man die sich vorstellen muss, aber das ist eine, ja, eine völlig andere Art von Lebewesen, die ja für Menschen eher tödlich wären. Und damit das eben nicht dazu kommt, weil die Menschen hätten gegen die überhaupt keine Chance, wurde eben eine ein Friedens- oder Nicht-Angriffsabkommen in irgendeiner Form gesetzt und dafür werden diese Translator eingesetzt, um quasi diese Beziehung irgendwie letztendlich ja weiter bestehen zu lassen. Mhm. Und eigentlich geht es darum, dass eine ja menschliche Person die in einer Familie ja immer so, also die für so eine Patriarchin da mehr oder weniger immer alles richtet und macht und tut und von der aber eigentlich nie irgendwas Positives erfährt. Als diese Patriarchin stirbt, damit fängt es eben auch an, wird sie als einzige nicht komplett enterbt. Es stellt sich aber raus, dass der sagenhafte Reichtum, der immer so im Raume stand, eigentlich gar nicht vorhanden ist, weil die schon seit längerer Zeit eigentlich bankrott war und eine ganz andere Familie sich den Namen quasi gekauft hat. Also sie hat sich die Adoption und damit die Übernahme des Namens eingekauft für Geld, damit die andere ihren Lebensstil weiterführen konnte. Mhm. Und die einzige Bedingung ist, dass diese eine Person, ich sage bewusst Person, quasi weiterhin ein Auskommen haben soll. Weil aber diejenige, die das gekauft hat, mit der nicht wirklich was anfangen kann, und sie aber auf der anderen Seite unterhalten muss, sagt sie, pass mal auf, du kriegst einen Job von mir, nämlich das rätselhafte Verschwinden einer Person von irgendeiner komischen Raumstation zu klären, vor 200 Jahren oder so in der Richtung. Und es wird von dir eigentlich gar nicht wirklich erwartet, dass du das tatsächlich schaffst. Letztendlich, du kannst da rumreisen, du kannst immer schön fressen, saufen, dich irgendwo betuddeln lassen oder so, dir das Universum angucken, komm mir bloß nicht in die Quere, so nach dem Motto. Also das ist die Essenz, so wird's nicht gesagt, aber letztendlich kommt das dabei raus. Und die fängt auch erst an, das zu machen. Kommt dann letztendlich aber an einen Punkt, dass sie sagt, na, wenn ich jetzt schon Geld dafür kriege, irgendwie interessieren wird's mich ja schon. Und ansonsten hier so nix tun, ist nicht mein Ding. Und fängt an, da tatsächlich Sachen zu recherchieren und kommt tatsächlich drauf, dass sie jemanden findet, von dem sie denkt, er wäre dieses. Es stellt sich aber raus, dass er ein verloren gegangener solcher Translator ist. Also es ist, oder vielmehr das irreguläre Kind eines solchen Translators, der sich irgendwo abtrünnig, also der eben halt verschwunden ist und der dann eben irgendwie ein Kind bekommen hat und dieses dann irgendwo zurückgelassen hat, was dann von einer anderen Familie letztendlich aufgenommen, großgezogen wurde. Sieht humanoid aus, verhält sich bloß manchmal so ein bisschen seltsam. Also weil die Priska, die sezieren gerne andere Lebewesen. Ja, weil sie gerne gucken möchten, was da drin ist und so. Ja, also und das ist, also sagen wir mal, deswegen auch der Grund, wenn die sich über die Menschen hermachen würden, ja, das wäre der Drops gelutscht sozusagen. Und als sie dieses letztendlich dann irgendwie publik macht, kommen plötzlich 100.000 Leute aus verschiedensten Richtungen, die an dieser Person zerren. Ja, die alle ihre eigene Agenda da irgendwie durchsetzen wollen. Und letztendlich geht es dann darum, dass diese eine Person, die den nun gefunden hat, letztendlich irgendwie ihm den die Idee in den Kopf setzt, er könnte ja einfach mal erklären, dass er sich dem menschlichen Geschlecht, der menschlichen Art, Rasse, wie auch immer, zugehörig fühlt. Und dementsprechend, weil er ist ja von Menschen großgezogen worden, er sieht menschlich aus und so weiter und so fort, also er möchte Mensch sein. Und das wird dann quasi letztendlich höchstamtlich von irgend so einem Gremium entschieden. Und währenddessen passieren also wirklich abstruse Dinge bis dahin, dass also wirklich der Raum zersplittert wird in Sachen, wo die dann, das kann ich gar nicht beschreiben. Also für Leute, die auf sowas stehen, ist das wirklich richtig cool. Mir hat sich da tatsächlich so ein bisschen das Gehirn verknotet. Aber ich habe zum Schluss festgestellt, dass es in dieser Geschichte eigentlich wirklich nur um dieses Grundthema geht. Erstens Selbstbestimmung und zweitens, was ist Familie? Weil diese erste Person, die da weggeschickt wird, die hat sich in einer völlig dysfunktionalen Familie befunden, während ausgerechnet dieser eigentlich fehlgegangene, dieses Kind dieses Translators von Menschen, die lauter Pflegekinder hatten, in absolut liebevollster Umgebung aufgezogen wurde. Und also diese Themen sind da also wirklich auf grandiose Weise, finde ich, umgesetzt, sodass ich mir sage, wenn jemand sich, sagen wir mal, einfach so ein bisschen zurücklehnen möchte und durch diese ja Science-Fiction-artige Geschichte diese Themen mal vor Augen führen lassen möchte, absolutes Must-Read. Aber cool. Eben kein leichter Stoff dadurch.
Ja, naja. Gut, also hat ja auch niemand gesagt, dass jetzt preisgekrönte Romane leichte Stoffe sein müssen. Nee, aber,
richtig, also das war jetzt tatsächlich so eine Sache, wo ich mich mehr oder weniger wieder bestätigt gefühlt habe, wie so nach dem Motto, oh, das muss schwer sein. Es muss wirklich schwer sein, sonst wird das nicht preisgekrönt. Und die hat ja, das, ja nicht mal den Preis gewonnen.
Ich wollte gerade sagen, deswegen wahrscheinlich, weil es zu kompliziert war, ist sie nur auf der Shortlist gestrandet.
You never know.
Hättest du mal den Siegertitel gelesen. Ja,
stimmt wohl.
Ja, weiß es nicht. Ich glaube, ich habe auch schon über den Pulitzer-Preistitel mal gesprochen in einer früheren Ausgabe. Demon Copperhead heißt
der. Ach ja, genau.
Da war's? Ja. Also deswegen können wir das jetzt auch kürzer fassen. Fand ich auch, also ich meine, das ist echt ein riesenfetter Wälze. Das ist, sagen wir mal, von den Dimensionen her so Großmesse. Also wirklich sehr viele Seiten, sehr überwältigend, nicht unbedingt jetzt schwer zu konsumieren, aber sage ich mal, wenn man das jetzt irgendwie als gebundenes Buch oder auch meinetwegen ein Taschenbuch gibt es glaube ich noch nicht, liest, dann ist es wie, das ist ja wie ein Workout, weil es einfach so ein Klotz ist, ja.
Wow.
Das ist wirklich ein richtig fettes Teil. Habe ich nicht getan, weil ich ja immer nur auf dem E-Book lese, der wird nicht schwerer,
ja,
aber
richtig.
es hat sich dann schon gezogen. Also ich glaube, weiß es nicht, 600, 800 Seiten irgendwie. Also ist schon, ist mal schon eine amtliche Ansage, ist schon echt ein Klotz. Und die Story, die ist hart. Ich habe das Buch gelesen, weil es in meinem Lieblingspodcast Eat, Read, Sleep als Lieblingsbuch von 2024 von der Community gewählt wurde. Und da wurden dann Stimmen zitiert von wegen, ja, dass dieses Buch hat meinen Blick auf Amerika total verändert. Da muss ich sagen.
Dich hat es eher bestätigt.
Es hat mich tatsächlich eher bestätigt. Und zwar, also jetzt nicht in den besten Dingen, weil die Story ist wirklich, die ist so knüppelhart. Also es geht da wirklich, also es spielt im ländlichen Bereich, in den Südstaaten, White Trash Trailer Parks, also wirklich schrecklichste Lebensbedingungen. Im Grunde hat man so das Gefühl, das ist so eine komplette Paralleluniversum in USA. Also ich meine, was wir mit USA verbinden, sind ja irgendwie lustige Fernsehserien und irgendwie coole Metropolen oder selbst wenn es im ländlichen Räumen spielt, dann sind es einfach auch immer
die liebevollen, also eigentlich eher so wie Kirkby bloß in Amerika so.
Ja, und das ist halt einfach, das ist, also nichts könnte ferner von der Realität liegen, wie ich da gelernt habe. Und das ist wirklich ein so erschütternder, auch wohl sehr, sehr realistischer Blick auf diese Gesellschaft oder auch auf diesen zahlenmäßig sehr großen, aber doch abgehängten Teil der Gesellschaft. Das fand ich wirklich schwer zu ertragen, das zu lesen. Die Geschichte ist toll. Letztlich ist es auch ein bisschen so eine kleine Heldengeschichte, weil der Protagonist eben Demon Copperhead aus diesem schrecklichen Milieu stammt und auch wirklich fürchterlichste Dinge erlebt. Wirklich, also alles, was zu Missbrauch, marodes Pflegefamiliensystem, seine Mutter stirbt an der Überdosis, er wird vom Stiefvater misshandelt. Später, dann hat er eine kurze Phase, dann kommt er eben in eine Pflegefamilie, die es wirklich gut mit ihm meint. Da ist der Vater ein Football-Coach und er ist wirklich, hat das Zeug dazu, auch ein guter Footballer zu werden und ist so der Star in der Highschool und dann verletzt er sich das Knie und rutscht in eine wirklich grauenvolle Schmerzmittel missbraucht.
Ah, ja, 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 okay.
Also es ist wirklich, 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 wirklich schrecklich, was da alles passiert. Aber er schafft es irgendwie, sich am Ende da rauszuziehen aus diesem ganzen Elend. Und es ist jetzt natürlich kein super duper Happy End und alles wird gut, weil es kann da alles nicht gut sein. Mhm. Aber für ihn persönlich, also für diese Hauptfigur, ist es ein versöhnliches Ende. Und ich war dann auch wirklich so erleichtert, als ich mit dem Buch durch war, dass ich mir dachte, okay, also wenn er sich jetzt am Ende irgendwie umgebracht hätte oder sowas, dann hätte er, das weiß ich nicht, dann weiß ich nicht, was ich gemacht hätte. Oh. Irgendwie, wenn man schon so sich die Mühe macht, sich dieses wahnsinnig umfangreiche Werk dazu zu arbeiten. Ich will nicht sagen quälen, weil diese Sprache ist wunderschön. Es ist wirklich, es ist eine super detailverliebte, fast poetische Sprache zum Teil. Ich fand es am Anfang, ich habe es auf Englisch gelesen, da ist es mir sehr schwer gefallen, weil es ist alles komplett aus der Perspektive von diesem Damon Copperhead geschrieben, der ja nun, um es mal milde zu formulieren, eher bildungsfern aufwächst.
Ah, okay. Das ist natürlich,
Und trotz alledem, also das, ich hatte ein bisschen Mühe reinzukommen, aber als ich mich dann so eingegroovt hatte, ging es dann sehr gut und es ist wirklich dieser Blick, den er auf die Welt hat, ja, einerseits dieses kindlich Naive, weil er fängt tatsächlich, also die Story fängt in dem Moment seiner Geburt an und er erzählt im Grunde sein Leben von dem Moment, als er zur Welt kommt, okay. Was natürlich auch schon ein interessanter Kniff ist und also es hat mir, es war eine anstrengende Lektüre, aber ich bin froh, dass ich es gelesen habe. Es hat mir wirklich gut gefallen. Es hat mich total berührt, aber hat jetzt hier so meinen Blick auf die USA nicht unbedingt verbessert.
Ja, okay.
Also mir ist einfach jetzt vieles klar geworden, weil, also ich wusste natürlich davon, ja. Also das hat man schon alles mal gehört, was da irgendwie, also auch gerade mit diesem, wie heißt dieses Oxytocin oder sowas, dieses krasse Schmerzmittel, wo ja irgendwie gefühlt da Millionen abhängig sind. Aber ich meine.
Unter anderem auch Dr. House.
Ja, und es ist, aber der sitzt ja an der Quelle, der kann sich irgendwie seinen Kram immer besorgen. Aber was das für eine Kriminalität da mit sich bringt und was da Existenzen abstürzen, das ist wirklich, 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 wirklich krass. Also,
ist halt ein Riesenland, und da ist eine Menge Fläche und eben auch eine Menge, in Anführungsstrichen, leerer Fläche. Ja, wenn ich mir hier teilweise so in Brandenburg schon so Sachen angucke, wo ich mir sage, hier ist ja irgendwie nix. Und das dann, weiß ich nicht, mit dem Faktor, weiß ich nicht, 50 mal genommen oder so, dann hast du da so das und das ist dann sicherlich nicht besser, ja.
Nee, also das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend, berührend und aber in dem Sinne nicht schön. Also inhaltlich nicht schön, aber sehr, sehr schonungslos gezeichnet. Also ich bin froh, dass ich es gelesen habe. Aber man darf sich da jetzt keine American Dream Story vorstellen. Ja. Das ist es einfach nicht.
Okay, siehst du? Also es darf auch heftig sein und schwere Kost.
Ja.
Es muss,
aber wie gesagt, schwere Kost inhaltlich, nicht sprachlich.
Eben. Ja, eben, richtig. Also das ist tatsächlich vielleicht die eine Variante, weshalb man einen Preis kriegen kann. Und es gibt sicherlich auch Varianten, wo die Verwendung von Sprache in einer ansonsten jetzt nicht so außergewöhnlichen Geschichte vielleicht etwas zu einem Preisträgerbuch macht.
Ja.
Gut, um jetzt das Niveau wieder ein bisschen zu senken, hätte ich jetzt wieder einen anderen, diesmal tatsächlich aber Hugo Award Preisträger, und zwar aus dem Jahr 2021. Das ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden, als ich es schon gelesen hatte. Und zwar ist das aus diesem Jahr von uns schon mehrfach durchs Dorf getriebenen Reihe der Murderbot Diaries. Und da ist tatsächlich Ja, also die sagen immer, es wäre Nummer zwei. Ich habe aber meiner Meinung nach das Ding, glaube ich, an einer anderen Stelle gelesen, ist ja auch egal, weil diese Martha Wells, die ja die Murderbot Diaries geschrieben hat, hat ja hauptsächlich Kurzgeschichten geschrieben und dann mittendrin für meine Begriffe eben auch einen Roman. Und dieser Roman namens Network Effect oder auf Deutsch der Netzwerkeffekt, ist dann quasi ein 21 Hugo Award Sieger in dem Moment geworden. Und ja, für alle diejenigen, die sich sagen, Murderbot habe ich jetzt nicht gehört, ich habe ja auch nicht alle eure Folgen am Start. Es handelt letztendlich von einer von einem Cyborg, weil das ist also quasi eine Maschine, die sich auch sehr wie eine Maschine selber fühlt, die aber um gewisses menschliches Gewebe erweitert wurde, um ja, also so bestimmte Denkprozesse irgendwie anders haben zu können. Die sehen auch grundsätzlich aus wie Menschen, nur ist es so, dass sie eben, naja, wenn dann mal der Arm wegfetzt oder so, weil die letztendlich Kampfmaschinen sind, dann wird da halt ein neuer Arm dran gebaut und dann ist gut. Und eigentlich, das ist ja quasi in der erste Satz in der ersten Geschichte schon, eigentlich hätte ich ein Massenmörder werden können, aber dank der vielen Serien, die ich irgendwie in Stunden gucken konnte, weil ich durch Zufall Zugang zu dem Streaming-Portalen irgendwie gekriegt habe, bin ich das eben halt nicht geworden. Und dieses dieser Mörderbot hat letztendlich, naja, alles das, was es meint, irgendwie so über Menschen so ein bisschen zu wissen, mehr oder weniger aus diesen Serien raus und ansonsten aus irgendwelchen Briefing-Dokumenten und so. Und eigentlich wird es hauptsächlich eben wirklich wie eine Maschine behandelt. Und hat ja in diesem allerersten, in dieser allerersten Kurzgeschichte dafür gesorgt, dass also seine Menschen, also das ist immer witzig, wie also dieser Bot letztendlich das fast so bezeichnet wie eben Haustiere, auch wenn diejenigen sind, die diesem Bot letztendlich Befehle geben, dafür also gesorgt, dass die eben nicht auf einem fremden Planeten alle getötet werden. Und daraufhin hat die Chefin dieser Gruppe diesen Bot halt mitgenommen in ein ja in also auf ihren Planeten, und dieser Planet ist tatsächlich, also der wird da wirklich immer so ein bisschen beschrieben wie Utopia Planetia, so nach dem Motto, weil da wird wirklich Menschlichkeit groß geschrieben und so weiter und so fort, und da erhalten eben auch irgendwelche Roboter letztendlich Rechte und hin und her, und sie sagt ihm diesem Bot dann letztendlich auch, überleg dir, was du tun willst, ich bin fein mit allem. Und der macht letztendlich, sagt sich, also hier bin ich ja dann auch mehr oder weniger bloß so wie so ein Schoßhündchen, und macht sich dann also auf, sich auf einen Transport irgendwo raufzuschmuggeln und wegzufliegen, ja, möglichst ohne von denen weitergefunden zu werden und so. Und da geht's in den nächsten Kurzgeschichten so darum. Und letztendlich kommt er aber dann auch wieder zurück in diese auf diese traumhafte Planetenumgebung, in dem er vorher diese ja quasi diese Frau, die ihn da, die mehr oder weniger die Präsidentin dieses Planeten ist, nachdem die also gekidnappt wurde und er sie befreit hat, kommen sie dann also wieder zurück auf diesen Planeten. Und eben dieser Roman fängt im Prinzip damit an, dass der Mörderbot eigentlich ja irgendwie nur die Tochter eben dieser Präsidentin dabei begleiten soll, weil die es sich in den Kopf gesetzt hat, ich bin jetzt alt genug, ich möchte jetzt auch irgendwie was Sinnvolles tun, also möchte ich auf irgendwie so eine Erkundungsmission. Ja, und weil die Mutter sich sagt, oh Gott, ja, dieses Kind, Pubertät oder so, aber wir wollen ja quasi, wir wollen sie ja lassen, also kriegt sie, ohne dass sie es merken soll, so richtig eben Mörderbot als ja, Leibwächter irgendwie mit. Und es kommt natürlich, wie es kommt, muss. Diese Mission wird von irgendwelchen seltsamen Aliens, nennen wir es mal, gekapert. Also die sind gerade dabei, sich irgendwo, die einen wollen runter auf den Planeten und die anderen sind noch irgendwie ja, in so einem Ding im Orbit oder so im Raumschiff. Und letztendlich werden die getrennt und von irgendwelchen ja, Aliens durch ein Wurmloch irgendwohin entführt. Und nun geht's letztendlich darum, dass Mörderbot irgendwie versuchen muss, ja, das alles wieder gebacken zu kriegen. Und da wächst es also durchaus über sich hinaus, bis dahin, dass es quasi eine Sicherheitskopie von sich erstellt, die dann dazu dient, mehr oder weniger sowas wie eine Zeitbombe zu sein und so. Also wirklich komplexe und sehr actionreiche Science Fiction, also so wirklich Space Opera pur, ohne allzu große ja, in allzu großen Hinblick darauf, wie irgendwelche Technik funktioniert. Die funktioniert eben, so wie es jetzt bei meinen Science-Fiction-Geschichten auch wäre. Ja, da mache ich mir jetzt keine großen Gedanken. Die funktionieren eben so, Punkt. Und ja, es ist ordentlich Action. Und was eben an diesen ganzen Mörderbot Diaries irgendwie so cool ist, ist, dass man wieder mal auf so eine Metaebene gehoben wird, in der man das Thema Menschlichkeit auch wieder von einem ja etwas erhöhten Blickwinkel betrachten kann, weil sich eben Mörderbot an vielen Stellen, auch wenn es sich selbst dagegen verwehren würde, in irgendeiner Form menschlich zu sein, viel menschlicher verhält als die meisten der Menschen da. Ja, und das ist auch eine Sache, die ja, die tatsächlich sogar einfach zu lesen ist, viel Spaß macht und trotzdem einen großen Preis gewonnen hat.
Ja. Sehr gut. Ich muss jetzt hier mal, das klingt super, ich muss das auch unbedingt mal wieder lesen, weil ich war ja total begeistert von unserer damaligen Challenge und ja, wie wir das damals gelesen haben, den ersten Teil. Das ist ja jetzt für eine Kurzgeschichte, also ist, würde ich mal sagen, eher so eine Novella, ja, also ist schon ein bisschen länger als eine Kurzgeschichte.
Ich glaube, ja, also dieses Ding gilt schon als Roman. Ich glaube, das hat 250 oder 300 Seiten so, ja, Äquivalente. Das ist, ja, das ist, die anderen Dinger sind ja definitiv eher so wirklich längere Kurzgeschichten bis eben, ja, Novella-Charakter. Aber das, ja, Ding ist eben halt einfach, weil es auch ein bisschen komplexer wird, die ganze Sache, ist es halt eben auf Romanlänge angewachsen. Ja. Aber was die Sache tatsächlich nicht weniger kurzweilig gestaltet.
Ja, sehr gut. Aber ich muss jetzt mal kurz alle Star Trek-Fans, die wahrscheinlich gerade hier mit Schnappatmung und leichter Panik schon irgendwie sich auf dem Boden oder sonst wo krümmen, muss ich beruhigen. Der Herr Rabe hat zwei Dinge verwechselt. Utopia Planetia ist nicht der Traumplanet im Star Trek-Universum. Das ist Risa oder Risa. Ja. Utopia Planetia ist ja diese Raumschiffwerft auf dem Mars, die jetzt wahrscheinlich nicht so unfassbar idyllisch ist.
Ach nein, jetzt du hast recht, ich habe das mit dem Roman nur Utopia verwechselt. Richtig, ja, weil da geht es ja auch um einen Planeten, auf dem quasi alles super ist. Und der, ja, ist ja schon hunderte von Jahren alt, also quasi eigentlich mehr oder weniger einer der Urväter der Fantastik irgendwie. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Autor heißt, aber ja, gut, sorry.
Ich wollte nur sagen, ja, weil es werden hier wahrscheinlich die Star Trek Fans, also ich bin auch zusammengezuckt, aber ich habe mir schon gedacht, dass das andere Gründe hat. Also ist alles gut, ihr könnt euch wieder entspannen. Wir haben das jetzt klargestellt.
Ja,
wollen wir jetzt mal, also bevor ich zu meinem persönlichen Highlight komme, ich habe nämlich ein Highlight und ich würde dich so dringend bitten, dass du das auch liest, weil ich bin mir sehr sicher, du wirst es lieben. Geben wir jetzt mal schnell zum Deutschen Buchpreis. Diesen Roman haben wir ja beide gelesen. Also ich bin mir nicht sicher, hast du ihn überhaupt zu Ende gelesen oder nicht?
Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich bin leider noch nicht ganz fertig, aber ich denke mal, dass ich schon, also wie es die Engländer sagen würden, the gist of it fertig habe. Also dass ich mir vorstellen kann, worum es geht.
Mhm. Okay, also bist du auf Seite 2 oder so?
Nein. Gut, um es jetzt genauer zu sagen. Moment. Ich bin immerhin schon über der Hälfte.
Ja, sehr gut. Und wie ist so dein Eindruck? Ohne jetzt zum Inhalt groß was zu sagen, wobei wir können kurz zum Inhalt was sagen. Das ist, mach du. Nee, ich mach's.
Mach lieber du, weil ich glaube, ich könnte das nicht so auf den Punkt bringen.
Ob ich es total auf den Punkt bringen kann, weiß ich auch nicht, aber ich versuche es. Wir befinden uns in Leipzig. Mhm. Die Protagonistin Juno.
Isabella Flock.
Ja, also ist mittelalt, ich schätze ungefähr so in meinem Alter, so hat die 50 überschritten, ist verheiratet mit Jupiter. Als ich diese Namen gelesen habe, da dachte ich mir, ist schon jetzt ein bisschen arg prätentiös, aber gut.
Ja, und dann kommt ja später noch Plutos.
Und Achilles und was weiß ich nicht alles und Daphne und hast du nicht gesehen. Ja. Fand ich auch so ein bisschen, dachte mir, okay, vor allen Dingen, weil es eigentlich total egal ist. Also ich meine, die könnten auch Frieda und Herbert heißen und es würde an der Story nichts ändern, ja? Also das
dieses Planetenthema kommt ja quasi immer wieder so ein bisschen durch. Vielleicht ist das auch ein weiterer Auswuchs dieser ganzen Thematik.
Ach, siehst du, du hast es auf Planeten bezogen. Ich habe es natürlich auf griechisch-römische Gottheiten bezogen.
Nee, also ich muss jetzt immer an Melancholia auch denken. Und das hat für mich jetzt quasi die Brücke gebaut dazu.
Ah, okay.
Ich wusste was.
Nein, ich finde es eben interessant, dass es so unterschiedliche Lesarten gibt von diesem Buch. Aber die Story ist eben die, also die Protagonistin ist Performance-Künstlerin, Tänzerin und ihr Mann, der an einer nicht näher definierten schweren Krankheit leidet, ist mehr oder weniger ein Pflegefall. Ich schätze, das hat irgendwie, kommt nicht, also es wird kein einziges Mal erwähnt, aber ich schätze, es wird irgendwie Multiple Sklerose sein und zwar schon in einem sehr fortgeschrittenen Zustand.
Ich denke auch.
Du hast?
Ich denke auch.
Und also jedenfalls, Jupiter ist Schriftsteller und also es ist, sage ich mal, so ein Künstler-Ehepaar mit eher prekärer Lebenssituation, aber sind so ein bisschen auch nicht nur Künstler, sondern auch Lebenskünstler und irgendwie wurschteln sie sich so durch.
Ja.
Und also sie ist eben Mitte 50, wird auch nicht groß thematisiert, aber garantiert hat sie Wechseljahrsbeschwerden, weswegen sie nachts nicht schläft.
Das könnte sein, ja.
Und in den Nächten, in denen sie nicht schläft, um sich ein bisschen zu entertainen und ihren Ehemann nicht zu stören, der in einem anderen Zimmer schläft, aber trotzdem, wenn sie jetzt hier irgendwie wild durch die Wohnung tanzen würde oder fernsehen würde oder sowas, das würde ihn ja womöglich schon stören. Also hat sie sich ein lustiges Hobby gesucht und zwar, sie chattet mit Scammern. Und Scammer sind die Leute, habt ihr bestimmt alle schon mal bekommen per E-Mail oder auch irgendwie als Instagram Direktnachricht oder sowas, die sich dann irgendwelche Fake-Profile mit attraktiven Menschen erstellen und dann einen so anquatschen, hey, wie geht's dir, was machst du so und so und letztlich wollen sich diese Leute das Vertrauen ihrer Opfer erschleichen und sie dann einfach finanziell ausnehmen, ja, also das sind so Love-Scammer, die spielen einem die große Liebe vor und haben dann irgendwie einen Unfall und brauchen schnell Geld oder sind überfallen worden, irgendwie so diese ganzen Spielereien. rein. Und Juno ist natürlich nicht doof, die hat das natürlich alles gecheckt, aber sie macht sich den Spaß und chattet mit diesen Typen und textet.
Aber auf eine Art und Weise teilweise, dass man wirklich aus dem Grinsen nicht rauskommt, ja.
Ja, und sie erzählt dann auch immer so ganz lakonisch, naja, und dann hat er mich wieder blockiert. Das ist auch schön, wenn man von einem Scammer blockiert wird und so. aber tatsächlich entwickelt sich mit einem dieser Typen ein bisschen offeneres und ehrlicheres Gespräch und sie konfrontiert ihn ja auch damit, dass sie es also schon längst gecheckt hat, dass er ein Scammer ist und er blockiert sie dann eben nicht, sondern sie erzählen sich dann so mehr oder weniger ehrlich aus ihren Leben, also mehr oder weniger, weil bei ihr ist es eher weniger und bei ihm vermutlich auch. Also man weiß immer nicht so, was jetzt wirklich wahr ist.
Ja gut, er will sie ja durchaus, also zumindest bin ich da jetzt gerade an dem Punkt, dass er sie ja gerne mal irgendwie in einem Videocall seiner Familie vorstellen möchte, beziehungsweise solche Sachen. Also so ein bisschen schon, aber ja, klar, auch das könnte fake sein.
Ja, und das ist aber, es ist irgendwie, es passieren dann so ein paar Dinge und als ich angefangen habe, dachte ich mir, die Idee finde ich total witzig, aber als ich dann diese Namen gelesen habe, ich weiß ja nicht und so. Und dann habe ich gelesen und gelesen und gelesen und dann war dieses Buch irgendwann, und zwar sehr zügig in meinem Fall, hatte ich das dann fertig gelesen und habe dann am Ende dieser Geschichte festgestellt, dass ich mich ausgesprochen gut unterhalten gefühlt habe.
Absolut.
Also es ist wirklich ein extrem unterhaltsames ein total unaufgeregtes, unterhaltsames, sehr, sehr nettes Geschichtchen, was man da so lesen könnte.
Ja,
schau mal an.
Ja, und vor allen Dingen, sie stellt ganz alltägliche Dinge, also so den ganz alltäglichen Frust oder eben wirklich also so Sachen, die einen auch wirklich tief traurig machen können, genauso lakonisch im Prinzip da, wie jetzt irgendwelche Sachen, wo sie dann einen Preis gewinnen oder so in der Richtung. Also das ist wirklich, also das kommt einem so richtig echt vor. Und ich finde, die Sprache ist wunderschön.
Toll.
Obwohl sie eben auch speziell ist. Ja, also das ist eben nicht so die Typ, was mich zum Beispiel immer wieder so ein bisschen, kann man nicht sagen stört, aber was ich eben halt einfach bemerkt habe, ist, es werden ja keinerlei Anführungszeichen verwendet. Ja. Also wörtliche Rede geht einfach so in dem restlichen Satz unter in irgendeiner Form. Man kapiert das natürlich trotzdem, aber es ist anders. Also ja, man merkt irgendwie so ein bisschen die Künstlerseele da auch drin.
Ja, aber es ist jetzt nicht prätentiös und es ist auch nicht schwierig. Nicht. Also das fand ich eben auch, habe ich mir dann auch gedacht, auch diese ganzen Chatverläufe oder sowas, die hätte ich jetzt persönlich, hätte ich sie irgendwie im Buchsatz optisch irgendwie auch anders gelöst oder sowas. Ja. Aber
da gibt es ja technische Möglichkeiten inzwischen.
Ja, aber egal, also ich habe mich dann schnell dran gewöhnt und das war dann total okay und ich fand es wirklich, wirklich unterhaltsam zu lesen. Also es hat mir Spaß gemacht.
Ja, also es sind schon immer wieder so Punkte, wo es, wo mir dann auch so ein bisschen die Kehle eng wird oder sowas in der Richtung, wo ich mir sage, manchmal nur ein einziger Satz, der dann voll reinhaut. Also es ist wirklich nicht umsonst preisgekrönt.
Fand ich auch und es hat mich, es war halt auch, also ging mir wahrscheinlich ähnlich wie dir und nur bei mir ist es so, ich meine, jetzt bin ich keine Performance-Künstlerin, weit davon entfernt und ich wäre sehr gerne so gelenkig und so so tänzerisch drauf wie die Protagonistin, aber so ganz vieles andere aus ihrem Leben, wo ich mir dachte, ich weiß einfach
dass
ganz
so dieses
genau,
Thema, das Leben von Projekt zu Projekt so, oder?
Ja, und wie sie sich gerade so fühlt und was gerade so in ihr vorgeht oder so. Was oder eben diese Schlaflosigkeit, vielleicht werde ich demnächst auch mit Scammern chatten, und sie nicht einfach direkt blockieren. Vielleicht mache ich das jetzt auch mal. Also ist, wer weiß das schon. Aber das fand ich dann auch, also ich bin voller Vorurteile auf dieses Buch zugegangen. Ich schäme mich auch dafür. Also weil alle anderen Bücher, alle anderen dieser preisgekrönten Bücher, da bin ich nämlich völlig vorurteilsfrei rangegangen. Mhm. Und ausgerechnet dieses, da habe ich mir gedacht, so, da kann ich ja jetzt mal Deutscher Buchpreis, da wollen wir jetzt mal schön die Nase rümpfen, schon mal im Vorfeld und wollen es einfach irgendwie blöd finden und dann auch noch diese Namen und das ist ja sowieso alles Kacke. Und dann lese ich und bin wirklich bestens unterhalten. Ja. Bestens unterhalten.
Absolut.
Also kann ich nur sagen, wirklich herzlichen Glückwunsch, liebe Martina Hefter. Mich hast du voll abgeholt.
Ja, mich auch. Ich habe aus einigermaßen gut unterrichteten Kreisen dann auch noch die Information erhalten, dass also die Autorin durchaus auch zwar nicht als Tänzerin, sondern als Choreografin gearbeitet hat und dass ihr Mann an MS erkrankt ist. Ja, also ich denke mal, sie kann da sicherlich auch es deswegen so gut beschreiben, weil so nach dem Motto, schreib über was, was du kennst. Und das hat sie grandios gemacht.
Ja, finde ich auch. Also das ist ein cooles Buch, hat mir wirklich, wirklich gut gefallen und habe mich ein bisschen für meine Vorurteile geschämt, die ich hatte. Aber ich habe sie ja jetzt öffentlich gemacht und habe auch gesagt, dass ich sie überwunden habe und möchte hiermit auch Abbitte leisten. Also Leute, lest dieses Buch, es ist unterhaltsam. Es ist wirklich unterhaltsam. Witzigerweise habe ich dann nämlich erfahren, ich habe dann mit meinem Bruder, irgendwie sind wir so ins Gespräch gekommen und Klaus ist ja auch eher, wie du weißt, so eher so ein bisschen abseitig thematisch unterwegs mit Literatur. Mhm. Der hat das auch gelesen und da dachte ich mir, jetzt bin ich aber gespannt.
Okay.
Und er war auch total begeistert. Guck. Er war total begeistert, wohingegen seine Frau, die ja, sag ich mal, insgesamt viel literarischer unterwegs ist als du und ich so normalerweise und die auch irgendwie in einem Lesekreis ist und wo sie immer sehr über sehr hochwertige Bücher diskutieren und alles, die fand das total scheiße.
Kannst du mal sehen.
Verstehst du.
Kannst du mal wieder sehen, ja. You can't be everybody's darling.
Ja, also ich habe mit ihr selber noch nicht drüber über das Buch geredet. Das werde ich jetzt bei nächster Gelegenheit mal nachhören, weil es würde mich wirklich interessieren, was sie daran jetzt irgendwie blöd fand, weil ich fand es wirklich super.
Ja, absolut. Also das ist wirklich eine Sache, die ich nenne es jetzt mal Banalitäten des Alltags, aber trotzdem auf so prägnante Art und Weise einem zeigt, dass man sich da sofort, auch wenn ich ebenfalls kein Performance-Künstler bin
und auch keine Frau
und auch glücklicherweise nicht im Rollstuhl sitze und einen Job habe, der mir immer gutes Geld monatlich aufs Konto bringt und so, ich konnte mich da reinfühlen.
Ja, ich fand es auch. Also das war wirklich, fand das super, dieses Buch. Ich fand es aber nicht so super wie mein absolutes Mega-Herzensbuch, mein Lese-Highlight des Jahres 2025 und ich bin mir nicht sicher, ob das noch getoppt werden kann, weil es wirklich, wirklich für mich das Prädikat so ein schönes Buch verdient hat. Also wirklich. Letztes Jahr haben wir ja über Project Hail Mary so geschwärmt.
Ja.
Das war ja das schöne Buch.
Im letzten Jahr.
Im letzten Jahr, wo wir uns ja auch alle einig waren. In diesem Jahr und eigentlich auch damit im letzten Jahr, weil es ja letztes Jahr preisgekrönt wurde, aber ich habe es ja erst dieses Jahr gelesen. Insofern zählt es für mich noch als Lesehighlight 25. Das ist die Booker-Preisträgerin aus Großbritannien, Samantha Harvey. Mit dem Buch, auf Deutsch heißt es Umlaufbahnen, im englischen Original heißt es Orbital und es spielt auf der ISS. Es geht um die Schicksale von 6 AstronautInnen beziehungsweise Kosmonauten, also 4 Männer, 2 Frauen, es sind 2 Russen, also 2 Kosmonauten und der Rest, ich glaube es gibt einen Amerikaner, einen Italiener, eine Japanerin und wo kommt jetzt die zweite her? Ich weiß es, habe ich schon wieder vergessen. Asche über mein Haupt. Könnte auch eine Amerikanerin sein. Weiß es wirklich gerade nicht mehr. Und also letztlich ist es ist so ein ganz schmales Bändchen. Es ist auch kein klassischer Roman im Sinne von, da ist jetzt eine Plotstruktur oder so auch so ein Story-Arc, der da über von Anfang, Mitte, Ende oder sowas geht, sondern es ist ein Tag auf der Raumstation. Es sind 16 Umlaufbahnen, die diese Raumstation an diesem Tag um die Erde dreht. Und es sind ja Einblicke in die Gedankenwelt der Besatzung, Flashbacks, Erinnerungen, Dinge, die passieren. Kannst du mal kurz übernehmen? Ich habe gerade einen tierischen Frosch im Hals und muss mich mal schnell stumm schalten. Ja. Moment.
Dinge, die passieren und von denen ich null Ahnung habe, weil Karin sie mir ja nicht erzählt hat und ich das Buch auch noch nicht gelesen habe. Aber ich hoffe, dass sie jetzt demnächst ihren Husteflash beendet hat und wir diese peinliche Geschichte hier jetzt wieder beenden können. Da ist er auch schon wieder.
Ja, sorry, ich bin wieder da. Ich hatte jetzt gerade hier wirklich, konnte gerade gar nicht mehr reden. Aber wir reden ja schon wieder anderthalb Stunden fast. Kein Wunder. Und davon habe ich einen hohen Redeanteil. Ja. Also ich entschuldige mich und ich müsst jetzt einfach auf mein Wort vertrauen. Es ist ein wunderbares Buch. Es sind wirklich Schicksale bei der japanischen Astronautin, die erfährt an diesem Tag, dass ihre Mutter verstorben ist. Und dann hat sie Erinnerungen an ihre Kindheit und wie das war mit ihrer Mutter. Über ein schwerer Taifun braut sich zusammen und droht über die Philippinen zu rasen und sie beobachten das nur. Und also es sind immer so schlaglichtartige kleine Essays, Erzählungen. Zwischendrin wird sehr präzise erzählt, wie sie an irgendwelchen Versuchen auf dieser Raumstation arbeiten. Also ich fand das wirklich eine so schöne Mischung und ist in einer so schönen und poetischen Sprache, dass ich mich wirklich immer gezwungen habe, nach jedem Kapitel aufzuhören und zu sagen, nein, ich lese jetzt nicht weiter, ich lese erst morgen weiter, damit es länger hält. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Das ist wirklich, also es ging mir total ans Herz, dieses Buch. Kann ich absolut empfehlen. Ein wunderbares Buch.
Cool.
Ja. So, und jetzt müssen wir aufhören, weil ich merke, da geht nicht mehr viel bei mir heute.
Na dann haben wir ja genau den Punkt erreicht, also dich, dass du nicht mehr reden kannst, sondern den wir wollten, dass wir ungefähr eine Hälfte lang Blödsinn gequatscht haben, wie immer, und die andere Hälfte lang zumindest preisgekrönten Blödsinn. Oder?
So ist es.
Gut.
Und in 2 Wochen machen wir was ganz anderes. Was, weiß ich noch nicht, aber wir machen was.
Irgendwas werden wir tun. Und damit reiten wir jetzt erstmal ziemlich fidel in den Sonnenuntergang.
So ist es. Tschüss.
Tschüss.